Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und wir haben gerade in der Bibellese den Text aus dem Propheten Obadja gehört. Es ist nicht der klassische Text, den man sich jetzt an einem Sonntag aussuchen würde. Also keine Kuschelverse, gerne mit, sondern eben eine Geschichte. Es ist gut, sich zu beschäftigen mit dem ganzen Ratschluss Gottes. Deswegen ist es gut, auch mit dem mal den Propheten Obadja anzuschauen, eben, obwohl man ihn klassisch nicht nehmen würde als Bibeltext. Aber es ist eine Geschichte des Bruderhasses, eine Geschichte des Gerichtes, die über ein Volk kommt, über das Volk Edom. Und auch eine Geschichte des Gerichtes über die Nationen. In den ersten 14 Versen über Edom und über 15 bis 17 dann auch das Gericht über die Nationen. Das heißt, die anderen Nationen rundherum, die auch gerichtet werden in ihrer Beziehung, in ihrer Haltung zu dem Volk Gottes. Wie sie dazu gestanden haben zum Volk Gottes, so werden sie auch gerichtet werden. In den ersten Versen, da sehen wir also in Vers 1, dies ist es, was Obadja geschaut hat. Das ist, Obadja hat das gesehen in einem Gesicht, praktisch in einer Vision bei Tag. Also wenn die Propheten eine Schau bekommen haben bei Nacht, dann ist es in einem Traum. Aber hier sehen wir, dass Obadja eine Vision bekommen haben, eine Sicht bekommen hat über das, was geschehen wird, über das, was in Teilen auch heute noch zukünftig ist. Das hat er geschaut und er hat es aufgeschrieben, sogar in Perfekt, also in der Vergangenheitsform, und er hat das so beschrieben, er hat das so im Detail gesehen, dass er es genau aufschreiben konnte und geschrieben hat, wie wenn es schon gewesen wäre. Und so legen dann manchmal aus, ja, das ist etwas, was hinterher geschrieben ist, was sich erfüllt hat, und dann hat man es aufgeschrieben, klassisch, wie in der Vergangenheitsform. Aber das ist wie das prophetische Perfekt, das hier gebraucht wird, in diesen Versen. Also Obadja hat es genau vorausgesehen, Gott hat es ihm gezeigt, nicht nur verbal, sondern ihm auch wirklich auch ganz real vor Augen geführt. Und er hat es im Detail gesehen, was zukünftig auch sein wird. Der Heilige Geist, Gott hat es ihm offenbart, was geschehen wird in Zukunft. Und oft haben die Propheten ja gewarnt, also kamen ja auf den Plan, wenn etwas im Volk Gottes schief lief oder in den Nationen, dann hat Gott sie geschickt, um ihnen die Augen zu öffnen. Und hier sehen wir, wie das Gericht über Edom kommt, wie das Gericht auch angekündigt wurde von Obadja, 845 vor Christus, also ein bisschen früher wie der Prophet Micha, den wir vor ein paar Wochen angeschaut hatten, also noch früher. Und er offenbarte etwas ganz Neues, auch für die Nationen. Praktisch, es ist eine Botschaft, oft, die meisten Propheten haben gesprochen zum Volk Israel, aber dies ist eine Botschaft an andere Nationen, an das Volk Edom in großen Teilen und an alle anderen Nationen. Es ist also nicht direkt an das Volk Gottes, an Israel gerichtet. Das ist außergewöhnlich. Also der Prophet hatte eigentlich zwei Botschaften, eben eine Botschaft an das Volk Edom und auch an uns als Nation, als andere Nationen. Und eben, es war eine visuelle Botschaft, nicht nur verbal. Bei Edom, die Edomiter waren direkte Nachkommen von Esau, praktisch. Esau und Jakob, zwei Brüder, sogar Zwillingsbrüder, eine spezielle Beziehung. Wenn man als Zwillinge geboren wäre, da muss man nicht drüber spekulieren, wie das manchmal funktioniert oder nicht funktioniert. Aber Edom, die Edomiter waren die direkten Nachkommen von Esau. Und sie hatten ihr Land vornehmlich im östlichen Teil vom Graben von Araba. Wenn man das Tote Meer nimmt und praktisch von Norden nach Süden teilt, im Westen hatten wir das Volk Israel und im Osten das Volk Edom. Und hier wird dann beschrieben in Vers 2, in Vers 3, der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen, weil du in den Felsenklüften wohnst und in deinen hohen Schlössern und du sprichst in deinem Herzen, wer will mich zu Boden stoßen? Wenn du auch in der Höhe führst wie ein Adler, macht es dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herabstürzen, spricht der Herr. Also die Edomiter lebten im Süden Jordaniens in den berühmten Felsen von Petra, praktisch die Nabatäer ausgeschlagen haben. Große, die kann man auch heute noch anschauen als Tourist. Und dort in diesen Felsenklüften, da haben die Edomiter gewohnt. Also sehr hoch oben, praktisch uneinnehmbar. Und das wird ja dann beschrieben, selbst wenn Gott, wenn sie ihren so hoch und so stolz und so hoch wurden sie gebaut, als wären sie waren uneinnehmbar. Und eben selbst wenn sie ins Weltall gehen und ihre Behausung zwischen den Satelliten bauen, dennoch würde Gott sie von dort herunterstoßen. Das wird uns hier in Vers 4 beschrieben. Es ist schon, wo geschrieben steht, wenn du auch in die Höhe führest wie ein Adler, macht es dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen. So wurde es ganz genau vorausgesagt, was auch geschehen würde. Also sie waren wirklich im Gebirge Seir haben sie gewohnt, uneinnehmbar. Und sie waren praktisch sehr stolz und waren unbesiegbar. Und es ist dieser Stolz, den Gott ihnen hier auch vorhält. Und das sind manchmal Menschen auch, sie sind stolz, wie die Geschichte von der Titanic, wo man gebaut hat und gedacht hat, man kann ins Eis reinfahren, wir sind unsinkbar, uns kann nichts geschehen, wir sind die Größten, wir wissen Bescheid und uns kann man nichts antun. Genauso. Dann, Gott sagt, ich bringe dich zu Fall, ich stoße dich runter, ich hole dich aus deinem Orbit runter, ich hole dich runter. Und das war eigentlich dieser Stolz des Menschen, der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen. Und wenn du in den Felsenklüften wohnst und in deinen hohen Schlössern und du sprichst in deinem Herzen, wer will mich zu Boden stoßen? Und dennoch Gott bringt diesen Menschen auch zu Fall. Und es ist auch eine Botschaft an die anderen Nationen. Also Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ist ein neues Konzept. Er hat auch allen Nationen was zu sagen. Alle Nationen, der ganze Erdkreis, alle Nationen werden gerichtet werden vom Gott Israels, vom Herrn der Heerscharen, von unserem Herrn Zebaoth. Von ihm werden alle Nationen gerichtet werden. Das war auch ganz neu. Wenn ein Volk einen Gott gehabt hat, dann war das ein lokaler Gott, den sie angebetet haben. Aber Gott ist der Gott Israels, aber er ist auch der Gott über alle Nationen. Und er hat alle Nationen etwas zu sagen. Er hat auch das Recht, alle Nationen zu richten. Und das war durchaus auch eine neue Botschaft, ein neues Konzept für die damalige Zeit. Und unser Gott, der wird euch richten und alles steht unter seiner Kontrolle. Ein Brite hat er auch geschrieben, Gott, wir sehen, wie Gott auch diese Weltkarte zeichnet. Wenn wir die Zeit nehmen, das British Empire, da war es so, dass man von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang reisen konnte und alles war rot. Alle Nationen gehörten zu diesem Empire, zu diesem Reich. Aber Aber sie wollten sich, sie hatten ja vom Völkerbund, vom Vorgänger der UNO, den Auftrag bekommen, eine Stätte zu bauen, ein Land zu schaffen für das Volk Gottes, für Israel. Aber sie haben sich nicht darum kümmern wollen. Und das hat ein Brite selber gesagt. Und dann, es ist wie wenn Gott zu ihnen gesprochen hat, wenn ihr euch nicht um mein Volk kümmert, könnt ihr euch um niemand kümmern. Und das Ergebnis war, in 5 Jahren war das British Empire Geschichte, war alles vorbei, dieses Reich ist zu verfallen. Und so handelt Gott, so kann Gott handeln. Und Gott beurteilt alle Völker in ihrem Verhalten zu seinem Volk gegenüber. Wie habt ihr mein Volk behandelt? Wie habt ihr euch gegenüber Israel und der Gemeinde verhalten? Dem Volk des Israel gegenüber, also diese Haltung seinem Volk gegenüber, beeinflusst auch die Zukunft. Und Gott war das Volk Edom war das erste Volk, das gerichtet wurde diesbezüglich. Aber es ist neutestamentlich auch so, dass ja geschrieben steht, was ihr Gottes Volk antut, das tun wir, was ihr Gottes Volk antun, das tun wir Gott an. Und Jesus hat das gesagt, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. In Matthäus 25, 40. Und eben, wer Gottes Volk verlacht, also die Gemeinde Jesu verlacht, der verlacht mich. Wer Gottes Volk angreift, also, verfolgt, der bekommt es mit Gott selbst zu tun. Gott identifiziert sich mit der Gemeinde. Gott identifiziert sich mit seinem Volk. Und das musste auch der Apostel Paulus schmerzlich erfahren in Apostelgeschichte 9, Verse 4 und 5 lesen wir das, wo Gott dann sagt zu ihm, wo Paulus mit Briefen nach Damaskus gezogen ist und dort die Jünger Jesu auch ins Gefängnis bringen wollte und dann auf dem Weg dorthin Gott zu ihm sprach, Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Und da sehen wir, wie Gott sich identifiziert mit seinem Volk, mit seinen Jüngern und zu ihnen steht. Also wer Gottes Volk verfolgt, der verfolgt auch Jesus direkt. Und so ist es auch mit seinem Volk. Also wer Gottes Volk antastet, der tastet Gottes Augapfel an. Also Sacharja 2, Vers 12. Es ist der empfindlichste Teil des Körpers. Und das ist das Prinzip, dass wer Gottes Volk antastet, der bekommt es direkt mit Gott selber zu tun. Und jede Nation muss sich entscheiden, wie sie auch zu Gott steht. Und das wird am jüngsten Tag, im jüngsten Gericht auch ein wichtiger Faktor sein. Daran werden alle Völker und Nationen auch beurteilt werden. Auch als Gott Abraham rief, da sehen wir auch, wie er ihn berufen hat. In 1. Mose 12, Vers 3 lesen wir das. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich will segnen, die dich segnen. Wer Gottes Volk segnet, der wird selber gesegnet sein. Und da ist es praktisch diese, da steht diese Identifikation, wer Gottes Volk verflucht, also der wird selbst verflucht sein. Damit meine ich nicht, dass praktisch in dem säkularen, das ist jetzt politisch, genau, also ein Satz, wer Gottes Volk, also praktisch, dass man alles absegnet, was jetzt das Volk Israel tut. Aber es ist eine grundsätzliche Haltung, eine grundsätzliche Einstellung seinem Volk gegenüber, es zu segnen und ihm wohl zu tun. Das ist ja nie so, dass man nie unter Außenministern oder irgendwie so mal etwas sagt. Das ist ja selbst innerhalb von Israel auch der Kurs manchmal umkämpft und umringt, was ist der richtige Weg. aber es geht um diese grundsätzliche Haltung. Wie stehen wir zu Gott? Wie stehen wir zu Gottes Volk? Wie ist unsere Haltung grundsätzlich? Sind wir wirklich seine Feinde oder nicht? Ihr habt schon verstanden, was damit gemeint ist. Also, das war jetzt politisch. Aber das ist so, wie man, wer Gottes Volk segnet, der wird gesegnet sein. Wer die Gemeinde Jesu segnet, der wird gesegnet sein. Aber wer die Gemeinde Jesu verfolgt, der wird es direkt auch mit Gott zu tun bekommen. Und ich denke daran auch an viele Nationen, in denen Christen auch heutzutage in der ganzen Welt verfolgt werden. Da gibt es viele in dem Index von Open Doors, also von Nordkorea angefangen, aber bis in die islamische Welt. Und da geht es darum, Gottes Volk zu segnen und ihm wohl zu tun. Und es ist dieser Stolz, der praktisch dazu führt, dass sie auch denken, sie sind uneinnehmbar. Und der Mensch baut ja gerne hoch, also praktisch, sie wird hochgebaut. Also praktisch auch seit dem Turmbau zu Babel in 1. Mose 11 sehen wir, wie der Mensch, der Stolz des Menschen, hochbauen will. Genau. Wir bauen auch die höchsten Türme der Welt. Manchmal bauen wir ganz hohe Gebäude, selbst in Erdbebengebieten, wo wir denken, ja, nichts kann uns geschehen, aber wir bauen es hoch, hoch. Hoch will der Mensch und von oben runter schauen. Aber das Ergebnis ist eben das Gericht, das über Edom kommen wird, wie es vorausgesagt wird. Und es ist ein besonders radikales Gericht. Wer da geschrieben steht, und wenn die Weinleser über dich kommen, so sollen sie keine Nachlese übrig lassen. Praktisch, wenn man einen Weinberg praktisch aberntet, dann bleiben immer gewisse Trauben übrig. Aber dieses Gericht, das über Edom kommt, wird so radikal sein, dass nichts übrig bleibt. Selbst die Nachlese, das, was üblicherweise übrig gelassen wird, geht auch noch verloren. Edom wird gedemütigt werden. Es wird zu Fall kommen. Es wird sein Territorium verlieren. Und es wird seinen Status verlieren. Und wer stolz ist, der bringt Gott wirklich auf die Palme. Das ist das, was Gott wirklich hasst. Wenn wir in den Sprüche 6, Vers 16 bis 19, da steht geschrieben, diese sechs Dinge hasst der Herr, diese sieben sind ihm ein Gräuel. Das erste, wohl beachtet, stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Ränke schmiedet, Füße, die behende sind, Schaden zu tun, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet und wer Hader zwischen Brüdern anrichtet. Als allererstes stolze Augen. Also der Stolz, er schaut von oben runter auf andere. Das ist der Stolz hat ja eigentlich zwei Seiten. Man überhöht sich selbst, also praktisch man schätzt sich höher ein, als man ist, und man setzt andere herab, man erniedrigt sie. Diese zwei Effekte sind, man hat eine niedrige Meinung von anderen und setzt sie herab, und selbst hat man eine Meinung, die höher ist. Also niemand kann mich antasten, ich bin der Beste. Aber wer stolz ist, das ist eigentlich fast wie eine Einladung an Gott, zu Fall zu kommen. Und er tut es auch. Man sieht es auch in Sprüche 16, Vers 5 und 8, da steht dann geschrieben, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz, und Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist Vers 18. Aber auch Vers 5, da steht es geschrieben, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Also praktisch, wenn man stolz ist, dem widersetzt sich Gott, der bekommt es direkt mit Gott. Gott widersteht dem und stoppt das. Und das ist dieser Stolz, der den Menschen schlussendlich, ich glaube, neutestamentlich gedacht sogar, dass der Mensch, der Stolz des Menschen ist, was ihn schlussendlich auch in die Hölle bringt. Das tönt jetzt krass, aber indem man das missachtet, was Jesus am Kreuz getan hat für uns, also das Heil, das er uns anbietet, indem man es missachtet, indem man es nicht beachtet, indem man es sogar, man lehnt es vielleicht nicht nur ab, aber indem man es auf die Seite legt und nicht beachtet, diese Rettung, dieses Heil nicht annimmt, das ist eigentlich der Stolz des Menschen. Das ist diese Sünde, die schlussendlich eben deswegen wird man schlussendlich ganz gerichtet werden. Aber Gott möchte, dass wir demütig sind vor seinem Gott, genau gleich wie es in dem Propheten Micha, den wir schon hatten in Micha 6, Vers 8, wie es dort geschrieben steht. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Dich nur zu sehen auf dem Level, auf der Höhe, wie es deinem Stand auch entspricht. Das heißt ja nicht, nichts von sich zu denken, aber auf der Ebene, wie Gott das möchte. Und es ist dieser Stolz, diese Unantastbarkeit, die das Volk Edom ausmacht. Dieser Konflikt reichte weit zurück, also in der Geschichte zu Isaak und Ismael, also in dem Volk zwischen Jakob und Esau, also das reicht noch weiter zurück. Und dieser Konflikt, der zieht sich durch bis fast eigentlich in die heutige Zeit. Und Menschen, die sich ganz neu gestanden haben, wenn wir denken an Ehepaare, die sich scheiden lassen, das klingt jetzt krass, aber man ist sehr, sehr nahe beieinander und dann nachher beginnen die Reibereien, man war sich sehr nahe und dort ist das Potenzial des Hasses, also aufeinander, sehr, sehr viel größer manchmal, wie man sich nie gekannt hatte und einander begegnet, da gibt es keinen Grund, sich zu hassen. Aber Esau und Jakob, das ist wirklich der Hass aufeinander, das ist sehr, sehr schwierig. Und das Potenzial dafür sehr, sehr groß. Und das ist dieser Stolz praktisch, diese Verachtung, das wird uns in Vers 10 beschrieben. Da wird in Vers 12 wird es beschrieben, du sollst nicht herabsehen auf deinen Bruder zur Zeit seines Elendes praktisch. Esau soll nicht runterschauen auf Jakob, auf das Volk Gottes, von oben runterschauen. Und sie konnten das von oben runterschauen, auf das mit Verachtung, mit Hass, mit Groll, mit Neid haben sie runtergeschaut auf sie. Und das ist dieser Frevel, den Gott ihnen auch vorwirft. In Vers 10, um des Frevels willen an deinem Bruder Jakob begangen, sollst du zu Schanden werden und für immer ausgerottet sein. Und zur Zeit, als du dabei standest und sahst, wie Fremde sein Heer gefangen wegführten und Ausländer zu seinen Toren einzogen und über Jerusalem das Los warfen, da warst auch du bei wie einer von ihnen. Also sie haben es gefeiert, wenn Gottes Volk angegriffen wurde von anderen Nationen, seien es die Philister, die Araber oder später auch die Babylonier, wenn sie reinkamen. Und sie haben auch mitgemacht, sie haben nicht nur zugeschaut und sich daran gefreut in Schadenfreude, sondern haben auch noch mitgemacht. Die Babylone hatten auch eine barbarische Angewohnheit, dass sie die Kinder auf den Kopf genommen haben und dann mit den Köpfen gegen die Felsen geschlagen haben und so die Kinder auch umgebracht haben. Und die Edomiter haben mitgemacht. Sie haben es nicht nur bejubelt und gesagt, macht es weiter, es ist gut, was ihr tut. Aber Gott sagt zu ihnen, das hättest du nicht tun sollen, du sollst nicht. Es geht ja dann weiter. Du sollst nicht zum Tor meines Volks einziehen und zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht herabsehen auf sein Unglück zur Zeit seines Jammers. Du sollst nach seinem Gut, nicht nach seinem Gut greifen zur Zeit seines Jammers. Du sollst nicht stehen an den Fluchtwegen, um seine Entronnenen zu morden. Du sollst deine Übriggebliebenen nicht verraten zur Zeit der Angst. Aber im 6. Jahrhundert vor Christus, da geschah es dann, dass die Edomiter ihre Stadt verloren, die Stadt auf dem Gebirge Seir. Und das wird uns beschrieben in den Versen 2. Da wird nämlich, wir haben vom Herrn eine Botschaft gehört. Ein Bote ist unter die Heiden gesandt. Wohlauf, lasst uns wieder Edom streiten. Es ist wie die Außenminister, die manchmal rund reisen, um eine Koalition zu bilden, um zu finden, wer jetzt in den Krieg eintritt gegen jemand anders, die sich verbündet und dann gegen diese Nation zieht. Und so haben die Nationen ihre, in Vers 7, das ist wohlgemerkt, in Vers 7, alle seine Bundesgenossen werden dich zum Lande hinausstoßen und Leute, auf die du deinen Trost setzt, werden dich betrügen und überwältigen, die dein Brot essen und werden dich verraten, ehe du es merken wirst. Da steht geschrieben, der Fall Edoms, der erste Fall Edoms, wie das man nennen, wie sie von ihren hohen Felsen in Petra vertrieben wurde, wie doch Nationen kamen und sie von dort oben runtergeholt haben und sie dann auch rübergekommen sind in die Negev-Wüste. Dieses Gebiet wurde dann später, wurde umbenannt in Idumäer, praktisch. Dort in der Wüste lebten die Edomiter als Beduinen und kamen auch wieder zu Reichtum. Dann gab es, sie mehrten dort ihren Reichtum und ein Nachkomme Esaus ist tatsächlich nach Rom gegangen zu Julius Caesar und hat ihn gefragt, würdest du mir den Thron Israels in Jerusalem verkaufen? Und sie verkauften tatsächlich diese Königswürde. Und so wurde Herodes, der große Herodes der Idumäer, König, also Landesfürst über Jerusalem. Er baute dort einen großen Tempel, große Gebäude, wie könnte es anders sein? Er baute auch den Palast auf Masada und er lebte als König. Hoch sollte es sein wieder. Masada kennt ihr vielleicht, über dem Toten Meer, auf hoch gelegen, uneinnehmbar, aber trotzdem auch wieder stolz. Also, und wir hatten davon schon diese Geschichte. In der Weihnachtsgeschichte Matthäus 2 wird uns beschrieben, wie die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind und gefragt haben, wo wird der König der Juden geboren? Ja, in Bethlehem. Und da ist ja diese Geschichte von dem Kindermord in Bethlehem. Und das war das Werk des Herodes des Großen, der natürlich nicht wollte, seinen Thron herzugeben, den er sich erworben hatte. Aber auch sein Sohn, Herodes Antipas, kommt diverse Male auch in der Bibel vor. Also da steht dann geschrieben, auch in Lukas 9, Vers 7, lass uns das mal lesen. Es kam aber vor Herodes, den Landesfürsten, alles, was geschah, also mit Jesus, was Jesus alles getan hatte. Und er wurde unruhig, weil viel von einigen gesagt wurde. Johannes ist von den Toten auferstanden, von einigen aber Elia ist erschienen, von anderen aber einer von den alten Propheten ist auferstanden. Und Herodes sprach, Johannes, also Johannes den Täufer, den habe ich enthauptet. Wer ist aber dieser, über den ich solches gehört höre? Und er begehrte, ihn zu sehen. Da ist die Rede von Jesus praktisch, der seinen Dienst getan hat Und wie Herodes ihn sehen wollte, er begehrte ihn zu sehen. In Lukas 23, Vers 7. Es kam zu Lebzeiten im Dienst nie zu einer Begegnung mit dem Herodes. Er hat zwar das begehrt, ihn zu sehen, aber das kam nie zustande. Also Gott hat das nicht zugelassen. Erst am Schluss, als bei der Kreuzigung Jesu, wo Jesus dann zum Kreuz gegangen ist, da kommt auch diese Geschichte mit Herodes. Als aber Pilatus das hörte, Lukas 23 sind wir jetzt, Verse 6 und folgende. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch, also Jesus, aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er ein Untertan des Herodes war, Herodes Antipas, der Sohn von Herodes dem Großen, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn viel, er aber antwortete ihm nichts. Also Jesus hatte diesem Mann nichts zu sagen. Er begehrte ein Zeichen zu sehen, wieder diese Sensationsgier, diese Art, eine schwierige Art, dieser Stolz, diese Überheblichkeit, eine sehr schwierige Art, auch mit der umzugehen, auch persönlich, wenn man also mit stolzen Menschen zu tun hat, das ist sehr, sehr schwierig. Also könnt ihr euch gut vorstellen, man muss einen guten Stand haben, man muss wirklich seine Identität kennen, weil man von solchen Menschen auch erniedrigt wird und runtergedrückt wird. Und flach rauskommt, das ist sehr, sehr schwierig. Aber Jesus hatte diesem Menschen nichts zu sagen, auf dieser Erde nicht, später vielleicht in Ewigkeit. Und in Apostelgeschichte 12, Vers 23, zuvor gab es noch diese, in Lukas 13, Vers 32, zu Herodes Antipas auch diese, diese Geschichte, zu dieser Stunde kamen, also zu Jesus kamen einige der Pharisäer, zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm, mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, also Herodes Antipas, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heute und morgen und am dritten Tage werde ich vollendet sein. Ein Fuchs, listig, also der Inbegriff, ein Symbol für Bosheit, für Hinterlistigkeit, für List, Verschlagenheit. Und so hat Jesus ihn beschrieben, diesen Herodes Antipas. Und wir sehen das Ende. Das Ende steht eigentlich geschrieben in Apostelgeschichte 12, Vers 23, wo dann geschrieben steht, weil er so, das Volk aber rief, also das Volk damals rief, das Volk aber rief zu ihm, das ist Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Ein schreckliches Ende. Aber auch Herodes Agrippa, praktisch der Urenkel von Herodes dem Großen, er verstarb auch 100 nach Christus ohne Kinder. Und es traf genau so ein, wie der Prophet Obadja gesagt hatte, das Volk Edom verschwand. Also das Volk Edom, es gab diverse Aufstände im Land und die Römer schlugen diese Aufstände nieder und auch die Edomiter wurden geschlagen und die wenigen Edomiter, die übrig blieben, verloren sich unter den Arabern. Und so wurde das Volk durch die Römer auf ewig ausgetilgt und wurde, also sein Name wurde von der Erde vertilgt. Gibt es nicht mehr. Edom ist zerstört. Und das ist praktisch 910 Jahre, nachdem Obadja das gesagt hatte, ist das auch vollendet worden, ist das eingetreten. Manchmal Gott lässt sich Zeit mit dem Gericht. Also es dauert manchmal lange. Und Gottes Mühle malen langsam, aber wirklich auch trefflich fein. Und wenn Gott etwas sagt, dann wird er es auch tun. Und so ist es heute, dass das Volk Edom verschwunden ist heute, aber Israel zurück in seinem Land. Und es ist so, dass auch in Obadja 15, da steht, denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Heiden. Wie du getan hast, soll dir wieder geschehen. Und wie du verdient hast, so soll es auf deinen Kopf kommen. Also der Tag des Herrn, der Tag der Abrechnung, er kommt, der Tag des Gerichtes, auch über alle Nationen. Und sie werden gerichtet, insbesondere wegen ihrer Haltung seinem Volk gegenüber. Und Obadja hat es gesehen. Aber seine Lektion für uns ist eben auch diese Hebräer 14, Vers 6. Da steht eine wichtige Lektion für uns. Hebräer 12, Vers 16, da steht dann geschrieben, dass nicht jemand sei wie ein Abtrünniger oder Gottloser, wie Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Praktisch, wir sollen nicht sein wie Esau, der praktisch für die kurzfristige Befriedigung seiner körperlichen Bedürfnisse damals im Alten Testament in dem ersten Buch Mose sein Erstgeburtsrecht verschmäht hat für einen Topf Suppe, für dieses Linsengericht. Und er hat nur gesetzt, das ist dieser Geist Esaus, der nur kurzfristig denkt, der sich nicht um die Zukunft kümmert, der nur schaut, und wie es dann geschrieben steht, der dann bedauerte und weinte darüber, aber wie dann eben im Hebräerbrief steht, er war nicht in der Lage, Buße zu tun, sondern immer noch lavierte auf beiden Seiten, an sich den Segen Gottes wieder zurückhaben wollte und doch leben wollte aus dem Genuss. Aber so soll es nicht sein. Und eben im Neuen Testament sind wir dazu aufgerufen, eben sei nicht wie Esau, sei wie Jakob. Und Jakob hat mit Gott gerungen am Jabbok, also in 1. Mose 22, das sehen wir auch bei Jakob, er war listig und ihm wirft man vor, er hätte den Erstgeburtssegen erschlichen, aber er hat sich von Gott brechen lassen und hat den Segen Gottes empfangen von ihm. Und Gott hat ihm den Segen gegeben und wir sollen auf nicht wie Esau handeln, nur kurzfristig auf unsere Bedürfnisse zu schauen, sondern wie Jakob auf Gott zu vertrauen, auf seinen Segen und in seinem Segen zu leben. Esau, dieser Geist von Esau, der war wie der Herodes, der praktisch, wo Johannes der Täufer umgebracht wurde, war er bereit, die Hälfte seines Königreiches einer Tänzerin zu geben. Das wird uns in Matthäus 14, 1 bis 12 beschrieben. Er war bereit, die Hälfte seines Königreiches abzutreten für diese Tänzerin. Aber die wollte nicht, sie ging dann raus zu ihrer Mutter, sie wollte den Kopf des Johannes des Täufers auf einer Silberschale haben. Und Herodes tat es. Also das ist dieser Geist praktisch, dieses Sinnliche, der nur seine Bedürfnisse im Blick hat, nur er war bereit, das alles zu tun, aber wir sollen nicht wie Esau sein, sondern auf Gott zu vertrauen und nicht nur auf die kurzfristige Gegenwart zu setzen, sondern auf Gott zu vertrauen. Und es ist eben so, dass in jedem von uns ein Stück Esau drinsteckt. Also genauso wie bei dem Stolz. Also auch wir, stolze Menschen sind schwierige Menschen, aber selbst wir haben das Potenzial, manchmal schwierig zu sein für andere. Und Gott möchte, dass wir uns demütigen und nicht so sind. Und dass wir ja, wie Jakob sind und auf ihn vertrauen. Ein Mann, der wirklich auf Gott vertraut hat. Und seine Israel ist heute wieder im Land. Also ist und Jakob wurde ein Fürst und Israel ist wieder auf der Landkarte zu sehen. Und, aber wir sehen im Propheten Obadja, dass Gott wirklich auch das tun wird, was er versprochen hat, was er tun wird. Es wird sich genau erfüllen. Und manchmal wird es lange dauern, aber Gott wird alles, was er geschrieben hat, auch in Erfüllung bringen. Und wir dürfen ihm anvertrauen. Gottes Wort wird sich erfüllen. Amen.